Da wir keinen Beamer heute haben, ist natürlich besonders geschickt, wer seine Bibel hat, dabei hat, um mitlesen zu können. Manch einer hat sie ja auch auf dem Smartphone, kann sich damit retten. Wir sind im Kolosserbrief, erstes Kapitel am Ende. Mit Vers 24 werden wir heute einsteigen. Der Apostel Paulus, das schreibt, er kennt die Gemeinde in Kolosse nicht persönlich. Sein Mitarbeiter, der Epaphras, hat sie gegründet. Er selbst war nie dort. Deswegen kann er auch sehr grundsätzlich schreiben. Er muss nicht auf konkrete Fragestellungen und Probleme eingehen. Wir haben im ersten Teil bereits gehört, so als ganz kernigen Satz daraus, dass er uns der Macht der Finsternis entrissen hat und versetzt hat in das Reich seines lieben Sohnes. In der zweiten Predigt ging es um diese große Spannweite, ganz am Anfang der Schöpfung, Jesus schon dabei, mit aktiv, und dann Jesus macht sich so klein, wird ein Mensch, wird ein Baby, einer von uns, um uns zu dienen. Heute Morgen habe ich eine nette Frage für euch mitgebracht. Wer von euch mag gerne Schmerzen? Schmerzen, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Ja, Herausforderungen, manche schon, ah? Wer von euch mag gern Anfeindung? Ihr seid ja so richtig herrlich normal. Ihr mögt das alles gar nicht. Also wenige Masochisten unter uns. Trotzdem begegnet es uns ja zum Teil im Leben. Es bricht über uns herein, wir können nicht immer ausweichen, es kommt auf uns, wir suchen es nicht, wir wollen es nicht. Heute Morgen geht es ganz besonders auf diese Schmerzen, Anfeindungen, Herausforderungen um des Himmels willen, um Jesu willen, weil ich zu ihm gehöre, weil ich ihn kenne, um der Gemeinschaft mit Gott wegen. Wir Christen leben immer noch ganz auch unter den Bedingungen von Raum und Zeit und müssen all die Dinge auch durchschreiten und aushalten, unter denen eben alle Menschen leiden. Manche Herausforderungen erreichen uns nur und kommen auf uns, eben weil wir zu Jesus gehören. Wir stellen uns das doch oft so vor, zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Und wir stellen uns das so vor, als würden wir einen Vertragsabschluss machen bei einer Versicherung. Und das wäre jetzt die Vollkaskoversicherung für mein komplettes Leben. In jeder Frage von Schwierigkeiten, Jesus versichert, alles geritzt. Ja und nein. Ja, in der Weise, es ist geritzt, dass du nicht alleine bist dabei. Aber nein, es ist nicht geritzt, dass dir alles erspart bleibt. Mir auch nicht. Vers 24 schreibt der Apostel Paulus: Angesichts von all dem, also was Jesus vorher schon getan hat, freue ich mich über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus, der Gemeinde, ab, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Der Apostel Paulus ist ein sehr gutes Beispiel. Dass er Jesus kennenlernt und ihm nachfolgt, das macht ihn unglaublich glücklich. Aber von Anfang an ist auch ihm gesagt, es wird dich in sehr stürmische Gewässer hineinführen. Und der Apostel Paulus erleidet das in einer Dimension, die uns zum Glück bisher erspart geblieben ist. Er wird angefeindet und abgelehnt. Er wird ausgepeitscht, er wird gesteinigt, sie wollen ihn umbringen, er wird aus Orten vertrieben. Er erlebt das unglaublich gebündelt immer wieder. All das sind Bedrängnisse um Christi willen. Er sagt nicht, hier bin ich, bitte schlag mich. Aber es passiert ihm, weil er an Jesus glaubt, weil er von ihm spricht, weil er das Reich Gottes in seinem eigenen Leben an die erste Stelle gesetzt hat. Liebe Geschwister, Bedrängnisse um Christi willen sind nach biblischem Verständnis ein Normalfall unseres Lebens. Wie wir es in Deutschland gerade erleben oder in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren erlebt haben, ist nicht der Normalfall, der geschichtliche Normalfall. Normal ist es, Christen befinden sich in einer Minderheit und werden um ihres Glaubens willen auch angefeindet, verlacht, ausgestoßen, im schlimmen Fall verfolgt. Es gehört, und wir lesen jetzt hier, das gehört zu Gottes Plan dazu. Hilfe! Muss das sein? Können wir den Plan nicht ändern? Es ist kein Unfall, sondern es ist Teil davon, Jesus nachzufolgen. Ein Teil der Christus-Nachfolge heißt Gemeinschaft mit seinen Leiden. Als ich das verstanden habe, so Anfang 20, ja, muss das wirklich sein? Gemeinschaft seiner Leiden. Ja, das will ich nicht. Das hört sich nicht gut an. Ich mag nicht leiden. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen zu beten und zu sagen, Herr, mach mich leidensbereit. Denn ich selbst will das nicht. Ich habe das vielleicht 4 oder 5 Jahre lang gebetet, fast jeden Tag. Herr, mach mich leidensbereit. Das ist mir so ganz selbstverständlich geworden. Tag für Tag das in mein normales Gebet hineinzunehmen und sagen, wenn es dein Weg ist, mach mich bereit dazu. Bereite mich vor dafür. Und ich weiß, das war dann so gegen Ende meines Studiums, wir hatten da einen im Hauskreis, der hat auch Theologie studiert, der war nur für ein Semester damals in Tübingen, der war in unserem Hauskreis. Ich habe das dann auch während unserer Gebetszeit gebetet. Am Ende der Zeit, als er uns wieder verlassen hat, hat er gesagt, Mensch, ich habe euch ganz viel gelernt. Und eine der Sachen, die er gelernt hatte, war zu sagen, ich habe noch niemals jemanden gehört, der gesagt hat, mach mich leidensbereit. Und ich habe noch niemals darüber nachgedacht und ich habe es noch niemals mir vorstellen können, das für mich selbst zu beten. Ich habe immer gebetet, Herr, halt das Leiden von mir weg. Es ist Teil der Jesus-Nachfolge. Es ist Teil, ihm ähnlich zu werden. In der alten Kirche war es so, wenn jemand verfolgt wurde, wenn jemand im Extremfall im Stadion umgebracht wurde, in der Arena. Die anderen Christen, wie haben sie über den gesprochen? Die haben nicht gesagt, ach, der Arme. Sie haben ihn umgebracht. Die Löwen haben ihn zerfleischt. Natürlich hat es keiner gemocht. Natürlich haben die getrauert und geklagt. Aber wenn sie von ihm gesprochen haben, war es ganz klar. Gott hat ihn gewürdigt. Er hat ihn für würdig befunden, das Martyrium zu ertragen, zu erleiden, so wie Jesus. Wir wissen das nicht ganz genau, aber entweder alle, die allermeisten jedenfalls, der ersten Apostel, sind keines natürlichen Todes gestorben, sondern sind Jesus nachgefolgt auf diesem Weg. Also, wovon schreibt Paulus hier? Es geht ihm um die Christusnachfolge, ihm ähnlich zu werden. Es ist ein demütiger Weg. Es geht ihm zweitens, sagt er, ich tue diesen Dienst für den Leib, für die Gemeinde. Also er wird Jesus ähnlich, aber er sagt, ich tue auch etwas, das dient der ganzen Gemeinde. Ich übernehme das anstelle der Gemeinde. Immer wenn du merkst, ich werde angefeindet, benachteiligt, verfolgt um Christi willen, dann passiert es nicht nur dir persönlich, sondern es ist ein Dienst, den du tust und übernimmst für den ganzen Leib. Und das Dritte ist, Paulus erduldet das nicht nur. Er jammert nicht, sondern er sagt ja hier, ich freue mich über die Nöte, die mir zustoßen. Das ist schon paradox. Wer freut sich über Not? Das geht nur in einem tiefen Glauben, einem tiefen Vertrauen auf Gott, dass er genau weiß, was passiert, dass alles zum Guten dienen wird, dass es einen Sinn hat. Geschwister aus aller Welt, die zu Gast sind, sagen uns immer wieder, wenn wir sie bedauern, zu sagen, na, ihr habt es schwierig in Indien, in China, sonst wo, ihr werdet verfolgt. Die sagen es immer wieder, nein, nein, wenn sie länger in Deutschland waren. In unseren Ländern werden wir körperlich verfolgt. Bei euch im Westen ist die Verfolgung nur anders. Ihr spürt sie nicht an eurem Körper, sie ist ein mentaler Natur. Verfolgung, Ausgrenzung, Ablehnung. Und wir merken das oft gar nicht, weil wir so im System eingebunden sind. Wir neigen dann selbst zur Selbstzensur. Wir sagen manche Sachen erst gar nicht so provokativ, so eindeutig, so klar, weil wir genau wissen, wenn ich das sage, gibt es jede Menge Gegenwind, Schwierigkeiten, Probleme. Vers 25. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, also Jesus vertraut es Paulus an, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Wörtlich steht hier Diakonos, im Griechischen also Diener. Sagt, ich bin ein Diener des Leibes Christi, ich bin ein Diener der Gemeinde, ich bin nicht ihr Herr. Ich bin auch nicht nur Mitbewohner, ich bin auch nicht nur Zuschauer. Und heute würde man vielleicht sagen, ich bin nicht nur Konsument. Das ist in so einer Gemeinde immer die Gefahr. Man kommt, es ist nett, man geht wieder. Weil es unsere normale Haltung ist, wie beim Fernsehen auch, im Computer auch, Konsum. Nein. Wörtlich heißt es hier, was ist seine Aufgabe? Er ist der Oikonomia, der Hausverwalter, der Ökonom der ganzen Sache. Gott hat es ihm anvertraut und er soll jetzt gut damit umgehen. Er ist der Stellvertreter des abwesenden Hausherrn. In seiner Abwesenheit, ihr kennt die Gleichnisse auch aus dem Neuen Testament dazu, einer ist eingesetzt als verantwortlicher Verwalter. Liebe Geschwister, das ist das, was Jesus uns allen anvertraut. Verantwortliche Verwalter zu sein. Er vertraut uns Dinge an, die er sonst selbst tun würde. Er legt sie in unsere Hände und jetzt können und sollen wir es tun. Die gute Nachricht ist uns anvertraut, um sie bekannt zu machen. Manchmal sind wir in der Gefahr, uns wie unbeteiligte Gäste zu verhalten. Wer zu Gast ist, hält sich zurück. Der guckt so ein bisschen zu, der fragt, dann macht er ein bisschen was, aber sonst hält er sich zurück. Kennt ihr vielleicht. Und es ist sehr seltsam, wenn man Gäste hat, die sofort anfangen, in der Küche in allem rumzuwühlen. Die Leute, die das erste Mal da sind, anfangen, deinen Kühlschrank auszuwischen. Speziell. Das ist aber was anderes, wenn man dort sehr vertraut ist. Wenn Mütter zu ihren erwachsenen Kindern kommen zum Beispiel. Ach, wie sieht's denn hier aus? Und sofort geht's los. Wenn erwachsene Kinder zu ihren älter gewordenen Eltern kommen und denken, Hilfe, die sehen das alles gar nicht mehr. Und wir sind so, es ist uns Verantwortung anvertraut. Nicht nur Gäste, sondern Hausverwalter. In früheren Zeiten und für frühere Generationen, das ist Vers 26, war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Unsere Übersetzung im Deutschen ist da eigentlich fast zu schwach. Denn da steht wörtlich eigentlich über Ewigkeiten hinweg, von Zeitalter zu Zeitalter, von Generationen und Geschlechtern über Geschlechter hinweg, war das verborgen, war es ein Geheimnis, ein Mysterion, das Gott schön bedeckt hielt. Das heißt ja aber auch, Gott kannte die ganze Zeit schon die Lösung. Ihm war das Geheimnis bekannt. Das wurde nicht erst neu erfunden oder gelöst, sondern bevor die ganze Geschichte mit der Welt und der Schöpfung losging, war schon klar, wie Gottes Plan sein würde. Er wusste auch schon, was die Menschen tun würden. Er wusste auch schon, dass Jesus nötig sein würde, dass es auf die Welt kam. Aber es war verborgen. Die Menschen wussten es nicht. Sehr lange Zeit. Aber jetzt ist die Zeit, wo es enthüllt wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei so einer Enthüllung dabei wart, wenn irgendwo eine Statue aufgestellt wird oder ein teures Bild ist. Es ist schon vorhanden, aber es hängt noch dieses Tuch drüber. Bis zu dem Moment, wo es weggezogen wird, dann kann es jeder sehen. Oder bei einer Theateraufführung. Die Kulisse ist schon komplett aufgebaut, aber solange der Vorhang zu ist, kannst du nichts sehen. So war es mit dem Geheimnis, wie Gott die Menschen retten will. Und jetzt ist es enthüllt für alle, die zu Gottes Volk gehören, Jesus, was Jesus für uns getan hat. Vers 27, ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Wir sind hier mitten im Kernthema von Paulus, weil er ist ja der, dem Jesus das anvertraut hat, zu sagen, bring mein Evangelium zu den Völkern. Nicht nur zu den Juden, sondern hin zu allen. Also ein wunderbarer Reichtum für alle Völker. Revolutionär in der damaligen Zeit, weil die Juden waren sich sehr klar, wir sind das einzige, das auserwählte Volk, das Volk, mit dem Gott unmittelbar spricht. Jetzt hier ganz anders. Es geht raus zu allen Völkern. Und wir aus den Völkern werden hineingenommen. Vers 27. Wie lautet dieses Geheimnis? Da geht es weiter. Christus in euch, die Hoffnung Gottes Herrlichkeit. Vielleicht können wir das mal zusammen sagen. Ich sage es noch einmal vor. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis, das verborgen war. Christus in euch ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in euch. Auch noch mal wieder zwei Freiwillige hier vorne. Einen kommt schon, perfekt. Brauchen wir einen zweiten. Eine oder einen zweiten, um etwas anschaulich zu machen. Gut, kommt doch hier hoch auf die Bühne, dann sieht man es etwas besser. So. Kannst du ein bisschen nach drüben noch gehen? Ein bisschen in diese Richtung. Vorher war es so, der Mensch und Gott. Und wie war es, der Mensch steht Gott gegenüber. Und Gott hat gewisse Vorstellungen, gewisse Gebote und es gibt ein Gegenüber und der Mensch selbst tun. Und das ist im Grunde das Wesen eigentlich von fast allen Religionen. Jetzt kommt die große Veränderung. Gott, der bisher gegenüberstand, der sich dann klein macht in Jesus. Und dann kommt die ganze entscheidende Veränderung, kommt aber dann. Christus in euch. In. Er bleibt nicht gegenüber, sondern er kommt hinein. Ich kann mich jetzt leider nicht ganz so klein machen. Aber ihr merkt den Unterschied. Es ist kein Gegenüber mehr, sondern es wird zu einem Miteinander. Christus kommt und will in uns wohnen durch seinen Geist, von innen her uns verändern. Wenn wir es biologisch sagen, eine Symbiose eingehen. Etwas, was ganz eng zusammenarbeitet und zusammenwirkt. Ich danke euch beiden. Also Christus in euch, nicht mehr getrennt, sondern Jesus ist auf unserer Seite, auf deiner Seite, nicht mehr im Gegenüber. Das ist ein Riesenunterschied. Im Alten Testament schon angekündigt. Ich werde hineinkommen, ein neues Herz in euch hineinlegen, es auf euer Herz draufschreiben. Weil wir packen das nicht. Wir packen es nicht, Gott zu entsprechen im Gegenüber. Wir packen es nicht, heilig zu leben, wenn er sagt, tut dies und das und jenes. Wir brauchen es, dass er auf unsere Seite kommt, dass wir eine Lebensgemeinschaft mit ihm bilden und er selbst uns leitet und führt. Mit unserer Kraft kommen wir da nicht hin. Sind wir chancenlos. Und der Heilige Geist kommt und erfüllt uns von innen heraus mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Freude, mit seinem Frieden. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Man kann ja auch übersetzen, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, diese Worte für Herrlichkeit im Hebräischen und im Griechischen, was steht da hinten dran? Es geht um Ehre, es geht um Pracht. Im Hebräischen wird auch ganz klar, Gottes Kavod, die hat ein Gewicht. Die ist schwer, das legt sich auf einen drauf und diese Herrlichkeit verbreitet einen Glanz. Oft wird im Neuen Testament das Wort Herrlichkeit benutzt, zu sagen, es ist als Chiffre für die Gegenwart Gottes. seine Herrlichkeit kommt und den Tempel füllt, dann ist Gott selbst da. Diese Herrlichkeit will in uns wohnen, in uns Wohnung nehmen. Du bist Träger seiner Herrlichkeit. Jetzt ist das relativ schwierig zu verstehen. Wie kann das funktionieren? Wir haben ein äußeres Beispiel von Jesus, das uns das etwas deutlich macht. Und das ist das Abendmahl. Das ist nämlich auch schwierig zu verstehen. Wie ist da jetzt Jesus da? Und Martin Luther hat das ganz schön gesagt, denn er hat es ganz jüdisch gelöst. Man könnte jetzt ja sagen, ja, denke ich mir das nur? Oder man kann es katholisch lösen, nein, das geht in die Substanz hinein, es wird Fleisch und Blut. Martin Luther hat gesagt, so nah können wir uns der Sache gar nicht nähern. Das ist Gottes Geheimnis. Wir können es nur von verschiedenen Seiten beschreiben und sagen, er ist da in, mit und unter Brot und Wein. In uns, mit uns und unter uns ist Jesus und seine Herrlichkeit vorhanden. Manchmal mehr in der einen, manchmal mehr in der anderen Facette. Und wir können es oft nicht so recht greifen, aber man kann sehr gut unterscheiden, ob er da ist oder nicht da ist. Das fühlt sich nämlich ganz anders an. Du bist Träger seiner Hoffnung, seiner Herrlichkeit und damit bist du zugleich ein unglaublicher Hoffnungsträger. Und es ist ganz entscheidend für unsere Wirksamkeit als Christ, dass wir Herrlichkeitsträger sind. Denn es geht nicht um uns. Anderen von Jesus etwas weiterzugeben, ist keine harte Aufforderung. Du musst das jetzt tun. Und dass wir sagen, Hilfe, ich bin nicht der Beziehungstyp. Ich bin nicht der, der gern mit Leuten auf der Straße spricht. Ich will nicht mal angesprochen werden. Nein, ist alles gar nicht notwendig. Es ist etwas, es kommt auf dich, es kommt in dich und es fließt aus dir wieder heraus. Diese Herrlichkeit. Du lebst ein Leben, das ansteckend und einladend ist, das einen Geruch und Geschmack von Leben hat, wo andere merken, da gibt es eine andere Hoffnung, einen anderen Trost, da ist Kraft und Weisheit. Das Einzige, was oft das Problem ist, ist, dass unsere Herrlichkeit so schwach leuchtet. Warum leuchtet die schwach? Weil wir zu selten Saft tanken. Weil wir zu selten uns anschließen an die himmlischen Kraftquellen und nicht genug empfangen. Die Herrlichkeit lebt in uns, indem wir Lebensgemeinschaft mit Jesus haben. Wenn wir jetzt über Jesus sagen, nein, 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 du hast dann so ein kleines Ghetto in meinem Leben, da sperre ich dich schön ein, das und das darfst du und das darfst du alles nicht. So funktioniert es nicht. Kraft gewinnt die Sache, wenn sie mein ganzes Leben durchdringen kann und wenn ich ihr genug Raum einräume. Und umso mehr Raum es in uns hat, umso mehr Hoffnung und Liebe fließt von uns, umso mehr geht von uns aus. Vers 28, ihn, Christus, verkündigen wir, zeigen jedem Menschen den richtigen Weg, unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Erstens, von Jesus zu erzählen, ist keine Sache für Spezialisten. Soll ich nochmal sagen? Es ist keine Sache für Spezialisten, sondern es ist was für jede Frau und für jeden Mann. Mist. Also auch für mich und für dich. Es ist etwas für jeden. Es ist ein Lebensstil. Es ist nicht nur etwas für besondere Fest- und Feiertage, für besondere Arbeitseinsätze mit der Gemeinde. Es ist etwas für immer. Ein aktives Leben und alle Worte, die hier geschrieben sind, sind im Aktiv. Unterrichten, zeigen, verkündigen, das Leben von Jesus weitergeben. Und das eben nicht aus der eigenen Kraft. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Nicht aus uns. Und oft hat das ja etwas zu tun, das ist wie Topfschlagen. Wir sind nicht oft nicht so gut darin, mit der ganzen Weisheit so ganz zielgerichtet voranzugehen, sondern es funktioniert doch oft so ein bisschen mehr, ha, was soll ich sagen, was ist jetzt das richtige Wort, wie soll ich mich verhalten? Und auf einmal, dong, ah ja, in diese Richtung geht es jetzt weiter. Aber das ist gut, denn es hält uns ganz abhängig und ganz in der Beziehung mit Jesus. Wir sind leider so, wenn wir wissen, wie wir es machen sollen, dann rennen wir auch einfach los. Unsere kleine Tochter, noch keine 3. Ich will ihr sagen, wie es geht. Papa, weiß schon. Quasi, halt den Mund, musst du mir nicht sagen, ich weiß schon, wie es geht. Und wie oft machen wir es mit unserem Vater im Himmel ganz genauso? Weiß schon, kenne ich schon, sag mir nichts. Und er will aber sagen, nein, diesmal nicht so, sondern so. Nein, weiß schon. Gott liebt diese direkte Beziehung mit uns, dieses Unmittelbare. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus, das ist der zweite Teil von Vers 28, wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Soll ich mal fies sein? Dann würde ich jetzt sagen, ich sag's aber nicht. Alle geistlich reifen Menschen stehen jetzt mal auf. Fies, gell? Weil wer aufsteht, ist schon nicht mehr geistlich reif, weil er ist ja nicht demütig. Es geht hier nicht um Perfektion im Text, sondern das Wort, das da drin steckt, der gleiche Wortstamm wird benutzt für Ziel, Telos. Ein Ziel zu erreichen, ein geistlich reifer Mensch, das ist der, der zielorientiert lebt, der auf das Ziel hin ausgerichtet ist, Jesus ähnlich zu werden. Zu hören wie er, zu reagieren wie er, Entscheidungen zu treffen wie er, der sich nicht mehr bestimmen lässt von seinem Stolz, von seiner Eitelkeit, von seinen Ängsten, von alten Verletzungen und Wunden, von Schmerzvermeidungsstrategien. Ihr wisst, was uns oft alle motiviert, warum wir uns wie verhalten oder eben nicht verhalten, sondern der handelt aus dieser engen Verbindung mit Jesus heraus, der sich motivieren lässt von seiner Liebe, von seinem Frieden. Die Zugehörigkeit zu Jesus bringt uns auf diesen Weg, geistlich reife Menschen zu werden. Und so wie wir im Natürlichen wachsen und einen Veränderungsprozess durchleben, so ist das auch geistlich so. Du bist nicht von einem Tag auf den nächsten Tag ein geistlich reifer Mensch, sondern du gehst einen Weg, du nimmst immer weiter zu. Manchmal können wir diesen Weg blockieren, indem wir an einer Sünde festhalten, indem wir unsere Prioritäten nicht richtig ordnen, indem uns Geld zu wichtig ist, indem wir Dinge nicht loslassen, die wir erlebt haben. Oder wir können es auch befeuern, dieses Wachstum. Wir begeben uns in eine gute Umgebung mit anderen Leuten, die ebenfalls auf diesem Wachstumsweg unterwegs sind. Wir lassen Gepäckstücke liegen und schleppen nicht so viel mit uns rum. Wir setzen uns guten Input aus. Das eine befeuert, das andere behindert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich für mich habe schon vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich möchte auf diesem Weg unbedingt weitergehen. Ich möchte zunehmen auf diesem Weg, ein geistlich reifer Mensch zu werden. Und ich gebe Jesus und meinem Geist das volle Recht, einzugreifen und zu verändern. Mir Dinge zu zeigen. Ich möchte nicht stehen bleiben. Ich möchte es nicht erleben, dass Leute mich rechts und links überholen, die viel später auf diesem Weg gestartet sind als ich. Ich möchte nicht irgendwann im Himmel ankommen und zurückgucken und sehen und sagen, oh Mann, die kleine Wegstrecke bist du nur gegangen? Das wäre möglich gewesen? Genau. 29, das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab, dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Wirken ist. Gut gesprochen, ein klares Ziel vor Augen zu sagen, da will ich hin. Wo willst du hin? Was ist dein geistliches Ziel für dein Leben? Und auch für unsere Gemeinde ist das so. Wo wollen wir hin als Gemeinde? Wir werden im nächsten Jahr umziehen in größere Räume. Das ist doch kein Selbstzweck, sondern es geht doch, wenn, bei all diesen Äußerlichkeiten immer nur darum zu sagen, hey, ein passendes Gefäß für das, was Gott eigentlich tut. Ein Ort der Anbetung, ein Platz für Gemeinschaft, ein Ort, um voranzuschreiten, gemeinsam auf dem Weg zur Reife, ein Gefäß für seine Herrlichkeit. Lasst uns miteinander zielorientiert leben auf sein Reich hin. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. In unserem Leben, in unserer Gemeinde. Kapitel 2, Vers 1. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch, auch um die Geschwister in Laodicea und all die anderen, die ich nicht persönlich kenne. Liebe Geschwister, der Apostel Paulus, der kennt die Leute nicht. Und jetzt sagt er, ich setze mich ein für euch. Ja, wie macht er das denn? Er kann niemals hinreisen, er ist ja im Gefängnis. Er setzt sich ein in die für sie und sagt, ich kämpfe um euch. Er führt einen Gebetskampf. Ist in unserer Kultur nicht so vertraut. In anderen Ländern ist es vollkommen klar, wir haben Geschwister kennengelernt aus Korea, für die ist es vollkommen klar zu sagen, oh, ich muss noch einen Gebetskampf führen. Hört sich irgendwie anders an, als zu sagen, ach, ich muss noch ein bisschen stille Zeit machen. Hört sich irgendwie viel friedlicher an, so eine stille Zeit. Ein bisschen soaken mit dem Herrn. Und hier ist ein Gebetskampf führen. Das heißt, um etwas ringen, sich für etwas einsetzen. Und Gebetskämpfe sind auch nicht so für einmal pro Jahr, sondern ein intensives Ringen vor Gott, um Menschen, um Dinge, für die Gemeinde, hier für die Christen in Kolosse. Welchen Gebetskampf hast du angenommen als deinen Gebetskampf? Führst du einen oder mehrere? Wofür setzt du dich regelmäßig und andauernd ein im Gebet? Liebe Geschwister, das ist ein wesentlicher geistlicher Dienst. Und den kann jeder tun. Ich breche das nochmal so ganz runter für uns jetzt hier. Ein Gebetskampf, das kann jeder Bereichsleiter für die Leute tun, die in seinem Bereich anvertraut sind. Das kann jeder Hauskreisleiter tun für die Leute, die in seinem Hauskreis sind. Das kann aber auch jedes Hauskreismitglied tun für die Leute, die in seinem Hauskreis sind. Das kann man tun und sagen, hey, mir hat der Herr ganz besonders in unserer Gemeinde die Kinder und Jugendlichen aufs Herz gelegt. Oder die Singles. Oder die Leute, die mit ihrem Leben irgendwie nicht so gut klarkommen. Das kann sehr verschieden sein. Vielleicht ein Gebetskampf für unsere Gemeinde insgesamt. Für die Ältesten oder womöglich für den Pfarrer. Stellt euch vor, um das deutlich zu machen, was passiert, wenn wir solche Gebetskämpfe führen? Wir knüpfen damit ein Gebetsnetz in unserer Gemeinde. Hin und her. Und je mehr Fäden hineingeknüpft sind, umso belastbarer wird dieses Netz. Es ist ein Netz, das verschiedene Funktionen hat. Ein Netz, das uns auffängt, wenn wir fallen. Ein Netz wie so ein Tarnnetz, das uns verbirgt vor manchen Angriffen und Anfeindungen. Ein Netz, in dem du dann auch gut hüpfen kannst, wie auf so einem Trampolin. Es fängt dich auf. Und wo so ein Netz geknüpft ist, da entsteht ein geistliches Miteinander in einer Gemeinde, dass ich nicht erschöpft daran, dass ich sonntags einen sehe und sage, hallo, wie hieß du nochmal? Es verbindet uns in einer ganz anderen Dimension miteinander. Vers 2, es geht darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet, dass ihr in Liebe zusammenhaltet und dieses Beten füreinander ist ein starker Ausdruck der Liebe. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. Was bewirkt dieser Gebetskampf? Was ist sein Ziel? Jeder soll gestärkt und ermutigt werden. Möchtest du gestärkt und ermutigt werden im Glauben? Ich ja. Das ist wir stärken uns gegenseitig den Rücken. Wir bauen uns auf, die Liebe wächst und fügt zusammen. Denkt an unsere Gemeindevision. Wir wollen eine leidenschaftlich liebende Gemeinde sein. Immer wenn wir Gemeindegrundlagenseminar haben, sage ich das wieder, es ist der schwierigste Teil unserer Gemeindevision. Weil das kannst du nicht gut organisieren. Das geht nur, wenn jeder selbst mitmacht, sich hineinbegibt und sagt, ich will Teil einer leidenschaftlich liebenden Gemeinde sein. Und ein wesentlicher Teil davon ist Gebet. Nicht nur für die. Oft fängt leidenschaftlich liebend an, dass der Herr anfängt, uns im Gebet zu verändern. Vers 3. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Jesus Christus selbst ist das Geheimnis Gottes. Und wir können das nie ganz ausloten und verstehen, was er für uns getan hat. Der Ewige macht sich so klein und gering und trotzdem bleibt er Gott. Trotzdem sind in ihm alle Erkenntnis, alle Schätze der Weisheit. Falls es dir an Weisheit und Erkenntnis fehlt, bei mir kommt das gelegentlich vor, dann bitte ich den Herrn und sag, Herr, ich bräuchte mal wieder etwas und noch etwas und noch etwas Weisheit. Ohne Jesus bleibt alles Stückwerk. Ist es aus dem Kontext herausgerissen, ist es mit Vorsicht zu genießen. Vers 4, ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Das ist doch sehr interessant. Der Text ist vor fast 2000 Jahren geschrieben. Was war die größte Gefahr? Kluge Überredungskünste von außen, die einen vom klaren Ziel abbringen. Was ist die größte Herausforderung heute? Schlaue Sprüche, Erkenntnisse, Dinge, die einen zum Straucheln bringen, die einen ableiten, die einen hieran und daran denken und gehen lassen. Was passiert? Die Dinge sind so interessant. Wir gucken in eine andere Richtung. Zweifeln entstehen. Wir denken, wir brauchen Zusatzerkenntnisse oder neue Ordnungen oder so. Ist das Evangelium von Jesus? Ist einfach. Das Evangelium von Jesus ist einfach, aber nicht simpel. Aber allen großen Dinge dieser Welt sind einfach. Wo es ganz kompliziert wird, es ist meistens nicht mehr so ganz genial. Es ist einfach, aber er ist perfekte Theologie. Wir sehen an ihm, wie Gott ist. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in ihm verborgen. Und wenn ich ihm folge, dann bin ich auf dem guten Weg und auch immer am richtigen Punkt, wo ich gerade sein soll. Letzter Vers. Vers 5, denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch sein kann, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet es bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Der Mann spricht uns aus dem Herzen. Der hat deutsche Gene, oder? Wie geordnet es bei euch zugeht. Mensch, Paulus. Eine gut geordnete Gemeinde, das erfreut das Herz Gottes. Es erfüllt seine Pläne und es ist der Wohnort von Jesus, die Gemeinde. Und Gott hat uns Ordnungen dafür gegeben. Und die Gemeinde ist dann auch in diesem Miteinander der Gläubigen die Hoffnung der Herrlichkeit für den Rest der Welt. Jetzt gibt es zwei Gefahren. Denn wenn die Ordnung zu gut wird, wenn die Ordnung quasi zum Selbstzweck wird, es muss geordnet sein, damit Ordnung ist. Nein, wir sind nicht zwanghaft. Aber Ordnung muss sein. Das erstickt das geistliche Leben. Und umgekehrt, auf der anderen Seite ist es so, wo es keine Ordnung gibt, alles ist frei fließend. Oh, nur der Geist, wir schweben schon. Alle Erkenntnis zeigt, alle Erfahrung zeigt, dieser Weg führt ins Chaos. Zu unglaublichen Verletzungen von einzelnen Menschen und solche Gemeinden früher oder später zerbrechen. Die wachsen nicht kontinuierlich weiter. Es braucht dieses Ausgewogene, es braucht einen belastbaren Rahmen, eine gute Ordnung, wo jedem auch klar ist, was geht. Und dieser Rahmen ist aber nicht für sich selbst da, sondern er ist da, um einen Freiraum für das Wirken des Heiligen Geistes zu schaffen. Und wenn man das auch weltweit vergleicht, kann man sehen, immer unabhängig von der Konfession, wo es einen guten, belastbaren Rahmen gibt, da können Menschen auch in Freiheit den Heiligen Geist erleben und erfahren. Und wir streben danach, das in Ausgleich zu bringen und zu halten. Eine Ordnung zu haben und in der Ordnung eine große Freiheit für den Heiligen Geist zu haben. Und der Mittelweg ist schmal und muss immer neu auch austariert werden. Denn Gott liebt beides, die Freiheit und die Ordnung, aber er liebt nicht die Enge und das Chaos. Denn er ist ein Gott des Friedens. Also die gute Ordnung spannt den Rahmen auf, für uns als Gemeinde, und es ist auch für jeden selbst so. Das korrespondiert immer. Auch wir brauchen als einzelne Christen einen guten Rahmen für die Dinge unseres Glaubens, aber es ist nicht damit getan, dass ich eine Liste abarbeite oder so, sondern der Rahmen hilft, dass der Geist mich füllen und wirken kann. Amen.